SWR Kultur. Gespräch.
Mit Dietrich Brandt und vor allem mit Dr. Inge Herold, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim, Leiterin der Sammlung und jetzt vor allem auch Kuratorin der großen Jubiläumsschau zur neuen Sachlichkeit, einer Kunstrichtung der 1920er und 30er Jahre mit Künstlern wie Otto Dix, Georges Cros und Alexander Karnold und Künstlerinnen wie Greta Overbeck und Jeanne Mammen. Sie alle haben ein Bild der damaligen 20er Jahre geliefert, bei dem viele sich an unsere heutigen 20er erinnert fühlen, inklusive natürlich der starken rechten Tendenzen in der Gesellschaft. Über diese neue Sachlichkeit vor allem werden wir sprechen und über die bisher in dieser Form nicht aufgearbeitete Kontinuität nach 1933, also während des Nationalsozialismus, denn einige dieser Künstler, in diesem Fall nur Männer, haben nicht nur mit Nazis kollaboriert, sondern sie waren auch selber welche. Vielen Dank, Inge, dass du dir die Zeit nimmst, um jetzt darüber zu sprechen. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Klären wir vielleicht erstmal, was mit dem Begriff neue Sachlichkeit eigentlich gemeint ist. Da gibt es von Otto Dix ein Zitat. Er wollte die Dinge zeigen, wie sie sind, ganz nackt, fast ohne Kunst. So wollte er die Wirklichkeit malen. Wie würdest du neue Sachlichkeit beschreiben?
Ja, ich denke, bei der neuen Sachlichkeit sind zwei Aspekte ganz besonders wichtig. Das eine ist, dass die Künstlerinnen und Künstler sich abwandten von der Kunstform des Expressionismus, die eben nicht mehr die adäquate Sprache für diese Zeit war.
Also von dem Pathos auch, ja, sich abwandten.
Genau, von dem Pathos, von dem Gefühlsüberschwang, auch vielleicht der Formzersplitterung, von der Farbgewalt, dass das wirklich nicht mehr die adäquate Ausdrucksweise für eine Zeit war, die extrem im Umbruch war. Und das ist dann der zweite Aspekt, nämlich die Erfahrung der Krise, einer Umbruchzeit. Also der Krieg war zu Ende und man hatte dann natürlich auch mit ungeheuren politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Menschen taumelten quasi durchs Leben und suchten nach Orientierung. Sie suchten nach Ruhe und Struktur und Ordnung. Und da war eben diese kühle, klare, sachliche, objektive Malerei, die an der Realität orientiert war, die adäquate Ausdrucksweise.
Nüchtern ist ja auch so ein Adjektiv, ja, mit dem diese Kunst und diese Kunstrichtung oft beschrieben wird. Hat das also auch was mit der Ernüchterung zu tun nach dem Großen Krieg?
Ja, also die neue Sachlichkeit ist im Grunde genommen kein kunsthistorischer Stilbegriff, sondern er ist ein Begriff für ein Epochenphänomen, für ein Lebensgefühl, für einen Zeitgeist. Und insofern ist es auch feststellbar, dass dieser künstlerische Stil ja auch nicht einheitlich war. Es gab zwei Flügel, wie Hartlaub das definiert hat, und zwar den linken und den rechten Flügel.
Muss man vielleicht kurz sagen, Gustav Hartlaub war der damalige Kunsthallendirektor hier in Mannheim. 1925 hat er die Ausstellung zur neuen Sachlichkeit gemacht, damit auch diesen Begriff geprägt, den es bis heute gibt.
Genau. Der sogenannte linke Flügel, auch veristische Flügel, benannt nach dem lateinischen verus var, suchte quasi die Darstellung der Wirklichkeit, und zwar der schonungslos harten Nachkriegswirklichkeit. Das sind dann Kriegsfacette zu sehen. Es sind Prostituierte zu sehen, Bettler, all das, was so eine Gesellschaft dann auch an allen negativen Erscheinungsformen hatten, wurde da schonungslos dargestellt, zum Teil auch karikaturistisch überzeichnet. Es war eine harte Kritik an der Gesellschaft und an der Realität.
Das waren dann zum Beispiel Maler wie Otto Dix und Georges Cros. Also bei Otto Dix sieht man zum Beispiel diesen Streichholzhändler, kriegsversehrt, der mit seinen Beinstummeln auf diesem Wägelchen fährt, seine Streichhölzer anbietet und buchstäblich ganz unten in der Gesellschaft ist. Dix war, glaube ich, Kommunist. Georges Cros war auch Kommunist, hat sich sogar als Klassenkämpfer bezeichnet, wenn er vor der Leinwand steht. Also die wollten diese Realität kritisieren. Deswegen haben sie so gemalt, wie sie gemalt haben.
Ja. Auffällig ist tatsächlich, dass viele dieser Künstler und Künstlerinnen, auch einige Künstlerinnen darunter, wirklich sich politisch auch engagiert haben. Waren Kommunisten, sie haben sich sozial engagiert, sie wollten wirklich auch, glaube ich, die Welt mit ihren Bildern vielleicht auch verändern. Auf jeden Fall wollten sie Missstände aufzeigen.
Das sieht man ja nicht nur in diesen Gesellschaftsporträts, also auch in den Figuren, die du jetzt geschildert hast, von Kriegsversehrte bis Prostituierte. Man sieht es ja in deiner Ausstellung interessanterweise auch in einem Stillleben mit Hausgeräten. Das ist von einem Maler, den ich vorher nicht kannte, namens Hans Mertens. Man sieht auf diesem Stillleben ganz anders als in vielen anderen Stillleben der neuen Sachlichkeit, wo man den unvermeidlichen Gummibaum sieht, wo man so einen Cognac-Schwenker sieht oder ein Kristallglas, irgendwas aus einem mehr oder weniger bürgerlichen Ort. Interieur aus der Belle Etage, sieht man hier bei diesem Stillleben mit Hausgeräten Putzeimer, Schrubber, Scheuerlappen, Kehrichtschaufel und auch eine leere Bierflasche. Man ist also eindeutig nicht in der herrschaftlichen Etage, sondern im Souterrain beim Hausmeister. Aber Hans Mertens hat diese Hausgeräte genauso präzios und präzise gemalt wie die anderen Maler der neuen Sachlichkeit, diese ja eher bürgerlichen, herrschaftlichen Dinge. Die stellst du jetzt in der Ausstellung gegenüber. Und was willst du damit zeigen?
Das, was man tatsächlich wirklich in allen anderen Medien auch feststellen kann, diese Sozialkritik letztendlich im Stillleben, du hast es ja schon formuliert. Man zeigt nicht mehr bürgerliches Interieur oder Kostbarkeiten oder auch Vanitas-Motive, die ja schon seit alters her Stillleben-Motive sind, sondern man zeigt auch armselige Lebensumstände. Man zeigt die Armut dieser Zeit. Die Menschen hatten nicht viel. Sie lebten in ärmlichen Umständen. Und es ging auch nicht darum, nur die obere Gesellschaftsklasse zum Motiv zu machen und deren Lebensumstände, sondern auch Randerscheinungen, Randbezirke. Ich denke, das gelingt tatsächlich auch durch solche Bilder, Kartoffelstillleben, ein Blick in einen Keller, wo auf einem Hocker, auf einem einfachen Hocker Kartoffeln liegen, also überhaupt nicht bildwürdig bislang. Und interessant ist aber auch im Bereich des Stilllebens, dass die beliebten Kakteen und Gummibäume ja auch letztendlich eine Botschaft formulieren. Denn der Kaktus ist ja einerseits natürlich, und der Gummibaum auch, formal sehr interessant.
Also du meinst jetzt für Maler ist er formal interessant.
Aber es ist natürlich inhaltlich auch damit verbunden, dass der Kaktus und der Gummibaum sehr anspruchslos waren, sehr widerstandsfähig, wenig Pflege brauchten und ein Kaktus ja auch bewehrt war mit Stacheln. Also man kann den beiden ja auch fast menschliche Attribute zuordnen. Einerseits waren es exotische Pflanzen, aber sie stehen auch für etwas, was eine Existenz prägt, nämlich Widerstandskraft und stachelig zu sein und Abwehr liefern zu können.
Genügsam zu sein wie ein Kaktus, ja. So musste man in den 20er Jahren leben, vor allem nach der Inflation 23 zum Beispiel, als es für viele ums Durchhalten und Durchkommen ging. Also da ist der Kaktus in diesen Bildern eine Symbolpflanze eindeutig.
Genau, das sollte man mitlesen.
Dann spricht man ja von den 1920er Jahren eigentlich auch von den Roaring Twenties, also diese Zeit, die ja eigentlich nur von der Inflation 23 bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 gedauert hat, aber in dieser Zeit der berühmte Tanz auf dem Vulkan eine sehr feierfreudige Zeit war, mit vielen neuen Tänzen, Charleston, Shimmy, den Jazzbands, die man auch auf den Gemälden sieht, alles sehr freizügig, wie zum Beispiel die Tänzerin Anita Berber, die mit ihrem Partner nackt auf der Bühne auftrat, so freizügig, dass der Schriftsteller Klaus Mann meinte, auf der Bühne einen getanzten Coitus gesehen zu haben. Da hat Otto Dix sie vergleichsweise züchtig gemalt in dem roten Kleid, wie man sie jetzt bei dir in der Ausstellung sieht. Auch andere, Christian Schad hat im Eldorado viel Zeit verbracht, saß da manchmal quasi neben Otto Dix, die beide gezeichnet haben in diesem Nachtclub, der dann zum Vorbild für den Kit Kat Club in dem Musical Cabaret geworden ist und bei Isherwood Goodbye Berlin auch ausgiebig beschrieben wird. Also das ist eigentlich ein Bild, das man sehr stark mit den 20er Jahren in Verbindung bringt. In deiner Ausstellung spürt man davon kaum einen Hauch. Da sieht man eher ein ziemlich deprimierendes Bild der 20er Jahre. Wie kam es dazu, Inge?
Es ist natürlich auch die Frage, inwiefern dieses Bild der Roaring Twenties und des Tanz auf dem Vulkan in der Malerei seinen Niederschlag gefunden hat. Ich denke, wir kennen das aus der Fotografie sicher, aus der Musik, aus der Literatur. Du hast es ja auch schon erwähnt. Aber inwieweit hat sich das, was man sich unter diesen wilden, ekstatischen Jahren in den 20ern vorstellt, überhaupt in der Malerei niedergeschlagen? Man denkt natürlich zuerst mal an Otto Dix Großstadt-Tryptychon, dass vielleicht das Bild ist, was das Lebensgefühl am ehesten ausdrückt. Aber das ist ja auch nicht nur von Vergnügungen und Lasterhaftigkeit und Sünde geprägt, sondern man sieht da gleichzeitig auch die Kriegsversehrten.
Genau, das hängt im Kunstmuseum in Stuttgart, kann nicht ausgeliehen werden. Deswegen ist es jetzt nicht in deiner Ausstellung hier in der Kunsthalle Mannheim. Genau. Und da sind die Roaring Twenties ja nur in der Mitteltafel. Genau. Und wie bei einem Tryptychon, also einem mittelalterlichen religiösen Tryptychon, geht es dann rechts quasi in die Hölle oder in die Auferstehung natürlich. Natürlich, eins von beiden. Und rechts, wo Hölle oder Auferstehung sein könnten, da sind dann die Prostituierten und da sind dann die Kriegsversehrten mit der harten Realität, die du vorhin auch beschrieben hast.
Natürlich gibt es diese Darstellung auch in der Malerei, aber letztendlich kann man schon feststellen, dass dieser Blick des freien Auslebens von Lust und Sünde und Freude, was auch immer, in den meisten Gemälden überhaupt nicht zu finden ist. Es ist wirklich feststellbar, dass es eher der Typus des melancholischen, ernsten Menschen ist, der in den Menschenbildern, in den Porträts zu finden ist. Und dieses Lebensgefühl, das war mit Sicherheit nicht bei allen oder bei den wenigsten ein Gefühl des Aufbruchs und der Hoffnung, sondern diese Aufbruchsstimmung, die nach dem Krieg vielleicht einsetzten, wurden eben sehr bald auch wieder durch wirtschaftliche, politische Umstände getrübt. Und deswegen schauen uns die Menschen in diesen Bildern einfach immer sehr ernst, melancholisch an. Oder es gibt Darstellungen, wo auch Menschen sich dem Alkohol ergeben, also wo sie auch der Realität entfliehen. Und das wird auch bildlich thematisiert. Das fand ich auch sehr interessant, dass eben all das eigentlich dominanter ist als das, was man heute unter Roaring Twenties versteht. Was findet man in der Malerei? Wenig.
Also es ist eher die harte Realität, die dargestellt wird, was du anfangs ja auch schon skizziert hast. Nicht so sehr diese Feierkultur, die vielleicht auch eher für eine Minderheit, vielleicht auch eher für eine Oberschicht, vielleicht auch eher nur für Menschen in der Metropole gemacht wird, so wie man es in Babylon Berlin zum Beispiel in der Serie natürlich auch stark hervorgehoben sieht. Und jetzt fragt man sich natürlich immer, weil die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts so oft mit den 20er Jahren unseres 21. Jahrhunderts verglichen werden, wo du da Parallelen siehst. Und da habe ich mal ein bisschen im Archiv gegraben, weil es gab ja vor 30 Jahren schon mal eine Ausstellung zur neuen Sachlichkeit, damals waren es 70 Jahre, wurde kuratiert von Hans-Jürgen Buderer und dem damaligen Direktor Manfred Fahrt. Die beiden sind von der Lokalzeitung interviewt worden, gefragt worden, warum sie die Ausstellung machen und haben gesagt, ein Grund, diese Ausstellung zu machen, ist, dass unsere gesellschaftlichen Verhältnisse vielfach mit der Situation der 20er Jahre verglichen werden, auch im Hinblick darauf, dass wir im Augenblick, also 1994 damals, wieder eine Rechtsradikalisierung erleben. Das klingt, als wäre es ein Zitat von heute. Hat diese Parallele für dich auch eine Rolle gespielt?
Ja, das ist immer mehr zu einem wichtigeren Aspekt geworden. Und ich denke, das ist auch der Aspekt, der heute die Ausstellung so interessant macht und die das Publikum auch und ja auch Fachkollegen und auch die Presse sehr interessiert, dass man tatsächlich noch viel, viel stärker als 1994 davon ausgehen kann, dass es Parallelen gibt, die einen erschrecken und aufhorchen lassen. Und ich denke, man muss daran unbedingt erinnern und man muss diese Parallelen formulieren und aufzeigen und den Menschen vor Augen führen, um ja vielleicht Schlimmes zu verhindern oder zu verhindern wird man es nicht können, aber ich denke, man muss das einfach zum Ausdruck bringen. Und sehr interessant ist ja auch der Aspekt, dass Hartlaub für diese Ausstellung ja von uns heute gefeiert wurde. Er hat damals einen Meilenstein in der Kunstgeschichte gesetzt, hat ungeheuer avantgardistische Sammlungspolitik betrieben. Er hat Dix und Gross und Beckmann angekauft, war damit einer der führenden Museumspersönlichkeiten in den 20ern. Und er ist dann 1933 wegen dieser avantgardistischen Museumspolitik von den Nazis entlassen worden. Also er war einer der Ersten, der gehen musste. Und daran schloss sich dann natürlich auch die Frage an, was ist mit den Bildern passiert, die er angekauft hat. Viele wurden beschlagnahmt 1937, gingen dem Haus verloren. Und von daher war natürlich diese Frage, wie haben sich die Künstlerinnen und Künstler der neuen Sachlichkeit, aber auch Menschen, die diese Kunstrichtung geprägt haben, dann in den 30er Jahren verhalten, wie konnten sie weiterleben, wo haben sie ihre Stellung und Position gefunden? Und das finde ich, weil es auch so sehr mit unserer eigenen Hausgeschichte, Museumsgeschichte zu tun hat, auch interessant. Und weil es eben Parallelen zur jetzigen Zeit gibt, die einen erschrecken.
Da fällt einem wahrscheinlich zuerst mal das Bild von George Cross, Stützen der Gesellschaft, ein. Da sieht man einen Burschenschaftler mit Schmiss und Hakenkreuz, den Zeitungsverleger Hugenberg, also eine ganz wichtige bürgerliche Figur, die diese rechten Tendenzen unterstützt hat damals. Der hält einen blutverschmierten Friedenszweig in der Hand und im Gehirn des Rechtsaußenpolitikers ist die Kacke buchstäblich am Dampfen auf diesem Bild. Das geht alles zurück auf eine Grafikmappe von George Cross mit dem Titel Das Gesicht der herrschenden Klasse. Und er wollte natürlich als Linker, als Kommunist zeigen, wie sich das ganz erschreckend geändert hat. Das Bild hängt in Berlin, konnte nicht ausgeliehen werden, ist deswegen nicht in deiner Ausstellung. Dafür hängt hier in deiner Ausstellung der Agitator von Kurt Querner, kaum 10 Meter Luftlinie übrigens entfernt von der Nackttänzerin Anita Berber. Da sieht man also so einen richtigen Einpeitscher. Man sieht seinen Hass, man sieht einen zum Gebrüll geöffneten Mund. Mit dem ausgestreckten Arm zeigt der Zeigefinger jeweils irgendeinen Weg. Soll man da jetzt auch an einen extrem rechten Politiker oder eine extrem rechte Politikerin heute denken, wenn man davor steht?
Ja, die Parallelen sind, glaube ich, offensichtlich. Man denkt zunächst mal, wenn man diese Figur sieht, an Joseph Goebbels, der die Massen aufpeitschte mit seiner Propaganda und mit all dem Schrecklichen, was er von sich gegeben hat, und denkt natürlich auch automatisch an solche Persönlichkeiten wie Alice Weidel oder die AfD. Also da gibt's nahtlose Verbindungen und ich denke, ja, es ist wichtig, dass man das formuliert.
Und die Folgen davon kann man dann wiederum in Bildern von George Grosz sehen. Mhm. Eines der berühmtesten ist Metropolis. Mhm. Ein Großstadtbild, eine Großstadtszene in Berlin. Die Stadt brennt förmlich. Mhm. Also ist alles glutrot gemalt. Es steht das Wort Rauch auf einem Haus, auf einer Hauswand. Diesen Weltenbrand hat er gemalt. Das Bild hat sich mal in der Kunsthalle in Mannheim befunden, hat auch Gustav Hartlaub angekauft, 1924, also ein Jahr vor der ersten großen Ausstellung zur neuen Sachlichkeit, ist dann von den Nazis beschlagnahmt worden bei der Kampagne Entartete Kunst, auch zur Vorbereitung der Ausstellung in München im Haus der Kunst natürlich. Und jetzt kommen wir zur Geschichte der Kunsthalle Mannheim, die du schon angesprochen hast, weil dieses Bild zum Beispiel wurde nicht zerstört von den Nazis, kam dann 1939 über die Schweizer Galerie Fischer in den Kunsthandel und landete schließlich in der Sammlung Thyssen-Bornemisza, befindet sich jetzt auch dort noch in Madrid. In deiner Ausstellung hängt es nicht. Warum ausgerechnet dieses Bild nicht? Hast du es angefragt?
Ich hatte es angefragt, hatte es zweimal angefragt, aber das Kuratorium, was darüber mittlerweile zu entscheiden hat, hat es aus konservatorischen Gründen leider abgelehnt, auszuleihen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber inhaltlich gesehen kann man natürlich sagen, dass ein ähnlich starkes Bild von George Grosz in der Ausstellung ist. Das kommt aus der Staatsgalerie in Stuttgart. Leichenbegräbnis, Widmung an Oskar Panizza. Da ist eine ähnlich apokalyptische Großstadtvision zu sehen in glühendem Rot. Da fand ich einfach total interessant oder wichtig zu zeigen, diese 20er Jahre, frühen 30er, das ist eigentlich eine kurze Phase, die zwischen zwei Weltkriegen liegt und damit ist sie auch gekennzeichnet.
Also, und man sieht auch die Folgen von faschistischen Tendenzen natürlich, gerade in diesen Bildern von George Grosz.
Ja, dann kommt natürlich auch noch die Weltwirtschaftskrise dazu und mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten war dann diese kurze Ära eines Aufbruchs, eines positiv denkbaren Umbruchs vorbei und man schlittert auf den Zweiten Weltkrieg zu. Und der hinterlässt auch wieder nur Trümmer und Elend und Not. Und diese Bilder schlagen diese Brücke über diese Zeit.
Also einige Bilder hast du bekommen, einige nicht, weil sie aus konservatorischen Gründen nicht ausgeliehen werden konnten. Bekommen hast du aber zum Beispiel ein ganz zentrales Bild von Max Beckmann, Christus und die Sünderin. Das Bild stammt aus dem Jahr 1917, kam bereits 1919 in die Sammlung der Kunsthalle, auch durch Gustav Hartlaub, wurde auch 1937 von den Nazis als entartet beschlagnahmt. Befindet sich heute im Kunstmuseum von St. Louis in USA, also an dem Ort, wo Beckmann dann schließlich nach seinem Exil in Amsterdam angekommen war. Das Bild hast du gekriegt. Wieso war das so leicht?
Ich hatte den Eindruck, dass die Kollegen dort sehr, sehr gut verstehen, dass es wichtig ist, dieses einst in unsere Sammlung gehörende Bild doch für diese wichtige Jubiläumsausstellung temporär wieder zurückzuführen an den Ursprungsort, wo es einmal hingehört und wo es eben wichtig war, in unserer Sammlung so früh angekauft worden zu sein.
Also mal ist das Bewusstsein da, mal ist es nicht da. Manche Bilder haben eine völlig irre Geschichte. Also manche Bilder, die jetzt in deiner Ausstellung auch zu sehen sind, sie haben regelrecht Schicksale. Zum Beispiel auch von Max Beckmann, Pierrette und Clown. Dieses Gemälde hat auch der Kunsthalle gehört, bis 1937, ist auch beschlagnahmt worden, ist auch nicht zerstört worden, kam dann in ein Nazi-Depot mit dem besonderen Titel International verwertbare Kunst, ist dann 1939 von der Berliner Galerie Buchholz gekauft worden, kam 1941 in den Besitz der Münchner Kunsthandlung Günther Franke. Und jetzt erzählst du am besten selbst, wie dieses Bild wieder in den Besitz der Kunsthalle Mannheim gekommen ist.
Ja, das wurde dann 1947 wieder angeboten von Günther Franke. Man versuchte zu verhandeln, ob man das Bild nicht zurückbekäme. Das ist aber dann nicht gelungen, weil wir ja juristisch auch gar keinen Anspruch haben auf die einst beschlagnahmten Bilder.
Ach so, weil die in der Nazizeit quasi rechtens entfernt worden sind.
Das ist ja das Problem. Also im Grunde genommen gibt es da keine Handhabe. Man hat damals versucht, sich gütlich zu einigen. Das ist aber nicht gelungen. Beziehungsweise es ist dann gelungen, aber eben über einen Umweg. Und zwar hat Günther Franke dann uns Pierrette und Clown geschenkt.
Hat der Mann ein schlechtes Gewissen gehabt, meinst du?
Ja, ich denke schon, dass da auch moralisch schon ein Druck da war. Aber er hat dafür das andere wichtige Bild, was heute in unserer Sammlung ist, die liegende Frau, die hat er dem Haus dann verkauft. Also dafür haben wir bezahlt. und Pierrette und Clown hat er geschenkt. Also es war ein Deal, an dem er auch noch was verdient hatte, aber im Grunde genommen dann, wir hatten dann zwei Bilder, eines haben wir bezahlt. Es ist, denke ich, doch nachträglich ein Glück, dass das so gelungen ist. Aber natürlich ist immer wieder die Frage, wie haben sich diese Kunsthändler in den 30er, 40er Jahren und auch danach noch verhalten. Mit Franke hat man sich immerhin einigermaßen gütlich dann geeinigt.
Und dann gibt es unweit davon, auch wieder nur Luftlinie ein paar Meter entfernt, ein Bild von Otto Dix, ein Arbeiterjungen. Das hat sich auch mal in der Sammlung hier befunden, ist jetzt in Stuttgart im Kunstmuseum. Und daneben hängt ein weiteres Bildnis eines Arbeiterjungen, auch von Otto Dix. Das hat die Kunsthalle nach dem Zweiten Weltkrieg als Ersatz für das verlorene Bild gekauft. Und damit sind wir eigentlich bei noch einem weiteren Typus. Ein Bild, das auch von Nazis beschlagnahmt wurde, als entartet. Das Bild Die Witwe von Otto Dix und das dann, wie viele andere Bilder auch, zerstört worden ist.
Ja, also Die Witwe ist ja im Grunde genommen auch ersetzt worden. Es gibt ja Die Irrsinnige von Otto Dix, das ist auch nach dem Krieg als Ersatz für die verloren gegangene Witwe angekauft worden. Vielleicht kommen wir da auch nochmal auf die Frage dessen, was verloren gegangen ist, weil es ist einiges zerstört oder verschollen. Aber wir haben versucht, anhand einer digitalen Rekonstruktion zusammenzubringen, was 1925 gezeigt war, sodass sich der heutige Besucher im Internet oder an einem Tablet unten in der Ausstellung einen Eindruck verschaffen kann, wie sah denn die historische Ausstellung aus? Was hat Hartlaub denn für ein Konzept gehabt? Was war ihm wichtig?
Und was war sein Schwerpunkt?
Im Grunde genommen das Menschenbild und die Sozialkritik spielte nicht so eine große Rolle, wie man heute denken würde. Also im Grunde genommen hat der sogenannte rechte Flügel, der klassizistische, der sein Heil im Idyll in einer, man könnte fast überspitzt formulieren, Weltflucht gesucht hat, der überwog.
Dann sprechen wir an dieser Stelle doch jetzt mal über den sogenannten rechten Flügel. Bisher haben wir nur über den sogenannten linken Flügel gesprochen, also Maler wie Gross, Beckmann, Dix oder auch Karl Hubuch natürlich, den Karlsruher Maler, der dort auch Professor war und auch entlassen wurde 1933 gleich. Leute, deren Kunst als entartet galten, Leute, die ins Exil mussten, hast du schon erwähnt, George Gross ist sogar noch vor der Machtübertragung an die Nazis im Januar 1933 ins Exil gegangen. Und dann gab es eben diesen konservativen, künstlerisch-klassisch, inhaltlich oft traditionell orientierten und eben auch politisch oft sehr weit rechts stehenden Flügel der neuen Sachlichkeit. Dazu gehörten dann Maler wie Alexander Karnold, Mitglied der NSDAP seit Mai 1932, Christian Schad, Parteimitglied seit Mai 1933, Franz Radziwill, Werner Peiner oder Georg Schrimpf gehörten auch dazu. Und dieser rechte Flügel, der konnte nach 1933 weitermalen. Und ich habe mir das Zitat aus deinem Katalog herausgesucht, du schreibst: Dieser rechte Flügel orientierte sich nach 1933 nahezu geschlossen an den neuen Machthabern und diente sich dem Regime zumindest in den Anfangsjahren an. Und das ging ja sogar noch weiter. Einzelne wurden auch persönlich unterstützt. Franz Lenk zum Beispiel vom Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop direkt. Werner Peiner von Reichsmarschall Hermann Göring. Alexander Karnold von Kulturminister Bernhard Rust und Georg Schrimpf. Der erhielt Aufträge von Hitlers Stellvertreter Rudolf Höss. Auch das steht alles in deinem Katalog und dann schreibst du weiter, doch so eindeutig war die Lage nicht. Was um Gottes Willen, Inge, was war daran nicht eindeutig?
Naja, dass die Haltung der Nationalsozialisten auch nicht unbedingt einheitlich und durchgehend organisiert war oder durchdacht war und dass sich auch ihre Haltung zu den Künstlern, die sich ihnen zunächst angedient hatten, dann auch wandeln konnte. Also angesehene Künstler wie Karnold, der ja wirklich auch früh NSDAP-Mitglied wurde, dessen Werke waren dann trotzdem von Beschlagnahmungen betroffen. Oder Georg Schrimpf, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, der war ja im Grunde genommen wirklich der klassische Vertreter des rechten Flügels mit seiner sehr, sehr konservativen, klassizistischen Auffassung, mit seinem sehr statischen, ruhigen Menschenbild, zum Teil ganz stark an 19. Jahrhundert orientiert. Von Caspar David Friedrich bis Runge findet man da Spuren oder Beeinflussungen.
Genau, ihr habt ja zum Beispiel in der Kunsthalle hier ein Landschaftsgemälde von ihm aus dem Jahr 1937. Ja. 37, das war das Jahr, in dem Georg Schrimpf dann als Professor entlassen worden ist. Da hatte dieses Bild mit dem Titel Bewegte Landschaft gemalt, offensichtlich extrem an Caspar David Friedrich orientiert. Er hat eigentlich den Lieblingskünstler der Nazis nahezu kopiert. Wie zeigt man denn jetzt so ein Bild in der Ausstellung? Es hängt in der Ausstellung.
Es hängt in der Ausstellung, ist natürlich auch kommentiert, aber du hast ja auch gerade gesagt, Georg Schrimpf hat es auch nicht geschützt, dass er von bestimmten Nazis gesammelt und gefördert wurde. Er wurde dann seines Amtes enthoben. Also von daher ist es immer wieder spürbar, dass es so einfach nicht ist, dass es nicht so war, dass Künstler nahtlos ihre Karriere gemacht haben und dann von Anfang bis Ende gefördert wurden, sondern es gab Beschlagnahmen, es gab Entlassungen auch bei den Künstlern, die sich den Nazis angedient haben. Und bei Schrimpf ist ja besonders bemerkenswert, weil er eigentlich auch wirklich ein linker Künstler war. Er war ein Kommunist und hat eben aber formal einen Stil gewählt, der der Ideologie der Nazis gepasst hat.
Und wurde dann aber auch entlassen, weil er 1919 mal Kommunist war, genau. Bei der Roten Hilfe war, auf dem Monte Verita, galt auch als Anarchist. Das war dann der Grund, den man später ausgepackt hat, um ihn rauszuschmeißen.
Genau. Oder ein anderes Beispiel, wo es etwas nahtloser oder erfolgreicher vonstatten ging, war Werner Peiner. Der war ja 1925 auch als neusachlicher Maler in unserer historischen Ausstellung mit einem Landschaftsgemälde. Und er war dann derjenige, der sich ganz stark auch mit Hermann Göring anfreundete oder an ihn andiente. Und er hat dann auch in der Eifel die Hermann Göring Malereischule eröffnet und geführt. Das heißt, er war einer derjenigen, der vom Regime wirklich profitiert hat, der gefördert wurde und der auch voll diese Ideologie auch malerisch umgesetzt hat. Also beispielsweise auch wie Adolf Wissel. Und beide standen ja dann auch auf der Gottbegnadetenliste, die 1944 erstellt wurde, um wichtige Persönlichkeiten vor dem Kriegsdienst zu schützen, damit sie mit ihrem Werk weiterhin dem Staat dienen konnte. Und das ist beispielsweise eben die andere Version der Geschichte. Und dann, denke ich, sieht man in der Ausstellung eben sehr, sehr schön. Es gab diese Persönlichkeiten, die da Erfolg hatten und voll auf Linie gekommen sind und auch blieben. Und andere, die ein wechselhaftes Schicksal erlebt haben. Franz Lenk beispielsweise hat sich dann später schon auch von den Nazis distanziert. Andere sind in die innere Emigration gegangen, wie Otto Dix. Andere sind emigriert. Andere, und das ist auch eine Geschichte, die hier erzählt werden muss, ist die, dass Künstler auch von den Nazis wirklich im Konzentrationslager umgebracht wurden, wie Felix Nussbaum oder die Ilona Singer, eine Künstlerin, die jetzt erst wieder entdeckt wird, weil sie eben 1944 in Auschwitz mit fast ihrer ganzen Familie umkam und von der eben sehr wenig erhalten ist, ganz viel zerstört oder zerstreut. Und ich denke, an diese Schicksale muss man auch reden, weil es ja heute wieder um Rassismus, um Anfeindungen gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger geht. Und das, denke ich, ist ein Warnsignal. Und das muss immer wieder erzählt werden, dass das nicht wieder so weit kommen darf.
Ein Warnsignal ist vielleicht auch, dass dieser sogenannte rechte Flügel oder die einfach politisch rechtsstehenden, teilweise der NSDAP zugehörigen Maler, ja eine Vorgeschichte hatte, die ja interessanterweise zum Teil auch in der Kunsthalle Mannheim spielt, aber eben später, nicht 1925, sondern 1933. Da hat derselbe Gustav Hartlaub im Februar, also 4 Wochen bevor er von den Nazis entfernt worden ist, eine zweite Ausstellung zur neuen Sachlichkeit gemacht und nannte sie beschauliche Sachlichkeit und hat dazu im Begleittext geschrieben, eine neue, mehr beschauliche, formal und handwerklich vom modernen Qualitätsgedanken durchdrungene, im letzten Grund durchaus zeitgemäße Heimatkunst ist entstanden. Sie hat die Welt der Nähe, die eigentliche Heimat, wiederentdeckt. Das ist doch eigentlich die Vorbereitung des Ganzen.
Das ist die Vorbereitung des Ganzen. Und das fand schon 1933 statt, bereitete sich aber auch schon vorher vor. Das ist ja das Interessante, dass diese Tendenzen zu einer Romantisierung, zu einer Rückbesinnung auf Heimatliches, auf eine Rückbesinnung auf alte Traditionen, auf Handwerk, beispielsweise mit dem Dürer-Jubiläum, das spielte eine ganz wichtige Rolle, dass man sich wieder an das deutsche Mittelalter zurückbesann, wirklich auf Deutschland als Ausgangspunkt von Kultur, dass das schon in den 20er Jahren einsetzte und dann eben in den 30er Jahren durch viele Ausstellungen und durch eben die Transformation auch des künstlerischen Werkes dann so eine breite Bewegung wurde. Also es ist, glaube ich, das Ergebnis oder das Fazit, was man ziehen kann, dass nicht die Nazis etwas geformt haben, sondern dass sich das 33, sondern dass es da vorher schon eine Entwicklung gab und dass es dann danach auch eine Entwicklung gab, dass es also kein Bruch war, sondern sich viele Dinge vorher schon in Mitte der 20er Jahre begonnen haben zu entwickeln. Und das finde ich eine Frage, der ich gerne auch noch weiter nachginge. Was hat dazu geführt, dass diese Konservativen dann auch immer politisch rechts werdenderen Entwicklungen sich schon so früh angebahnt haben? Was hat dazu geführt, bis es von den Nazis okkupiert wurde und zu dem führte, was wir heute alle wissen?
Ein ganz krasses Beispiel für eine, wie ich finde, schlimm beschauliche, irgendwie auch kitschig deutschnationale und erztraditionelle Sachlichkeit findet man in einem Bildnis, da zitiere ich mal den vollständigen Titel, der Bauernfamilie mit Eltern, Kindern und Großmutter am Tisch vor Landschaft von Adolf Wissel. Den Namen hast du schon erwähnt, ein Maler, der in den 1920ern zur neuen Sachlichkeit gezählt wurde, der dann 1939 mit diesem Bild den NSDAP-Wettbewerb zum Familienbildnis gewonnen hat. Stimmt die Geschichte, dass dieses Bild dann tatsächlich von Adolf Hitler angekauft wurde?
Ja, es gewann eben diesen Preis. Und das gefiel dann Adolf Hitler so gut, dass es angekauft wurde, befindet sich eben heute auch noch im Deutschen Historischen Museum als Besitz des ehemaligen Staats. Und es ist wirklich ein Bild von einer, ja, man kann schon sagen, hohen malerischen Qualität. Es ist wirklich hervorragend fotorealistisch fast gemalt, aber es lässt einen in seiner Darstellung wirklich fast schaudern und frieren, denn es ist eine Familie dargestellt, die ja eigentlich eine heile Familie sein sollte, aber man spürt überhaupt nichts von Empathie, von Miteinander, von Harmonie. Es herrscht eine eisige Kälte und Beziehungslosigkeit. Und die Typen, die so dargestellt sind, entsprechen dann aber auch schon den typischen Konterfeis, die Nazis dann auch bevorzugt haben, also die Mädels blond und mit Zöpfen, alles sehr züchtig und brav.
Es ist ein sehr kaltes Bild und ein durchweg sehr blondes Bild, also nicht nur die Zöpfe des Mädchens sind blond und die Haare vieler anderer auf diesem Bild, sie sind genauso blond wie die Weizenfelder, die man links oben im Hintergrund sieht. Ne?
Ja, und es wird einfach nur diese Familie heroisiert, aber gar nicht ihre Tätigkeit.
Also es gab jedenfalls keinen Bruch in der Geschichte der neuen Sachlichkeit mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft in deiner Ausstellung. Es gibt eine Kontinuität, gerade wenn man den rechten Flügel oder die politisch rechts stehenden Maler mit ihren Inhalten betrachtet. Und jetzt ist ja fast ein bisschen irritierend, dass man diese Kontinuität der NS-Geschichte bis heute schlagen kann. Das klingt etwas seltsam, wenn ich das so sage, aber es gibt eine rechte Zeitschrift namens Cato. Das ist ein sehr professionell gemachtes Coffee-Table-Magazin, benannt nach dem ultrakonservativen römischen Politiker, dem Senator Cato, Gegenspieler von Caesar. Und im Untertitel heißt dieses Magazin Zeitschrift für neue Sachlichkeit. Und da ist er dann plötzlich wieder, dieser Begriff, und wieder in einem extrem rechten Spektrum. Ist das ein großes Missverständnis oder eben doch irgendwie folgerichtig, dass sich dieser Begriff in diesem Spektrum fortsetzt?
Das ist eine interessante Frage, wobei ich sagen würde, dass eine Rückbesinnung auf Sachlichkeit und auf das, was die Künstler oder die Menschen damals ja auch gesucht haben, eine Wahrheit, und dass das ja unserer heutigen Zeit wieder wirklich überhaupt nicht schaden könnte, dass man sachlich bleibt und bei der Wahrheit bleibt. Das sind ja, finde ich, ganz wichtige Momente. Aber dass das ausgerechnet von rechtsgerichteten Menschen oder Publizisten, Publizistinnen genutzt wird, finde ich eigentlich wirklich tatsächlich fast eine Ironie der Geschichte.
Es lautet die Anschlussfrage logischerweise, wie du dir das mit deinem ganzen Wissen um die neue Sachlichkeit erklärst, wo der Begriff neue Sachlichkeit heute noch so verwendet wird, und zwar eben nicht als historischer Begriff, nicht bezogen auf die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, und bin dann auf einen Artikel in der Modezeitschrift L gestoßen mit der Überschrift, warum neue Sachlichkeit eine Hommage an die Frau ist. Da ging es natürlich um Damenmode, und da stand der Satz, so sehen Großstädterinnen heute aus, unangestrengt elegant, auf den ersten Blick schlicht und pur, lassen sich die Designer nicht von fremden Kulturen inspirieren. Von fremden Kulturen lassen sie sich nicht inspirieren, das stand als Kriterium für neue Sachlichkeit in diesem Artikel. Wie erklärst du dir, dass dieser Begriff, der eigentlich ganz anders verwendet werden könnte, wie du gerade gesagt hast, in einem populären Sinne eigentlich nur noch so fortlebt?
Kann ich mir fast nicht erklären, weil im Grunde genommen ja auch, wenn man zurückblickt, die neue Sachlichkeit ja auch kein auf Deutschland beschränktes Phänomen war. Dass man das jetzt heute so deutschnational besetzt, ist ja völlig ab von der wirklichen historischen Realität. Ne? Tatsächlich hat die neue Sachlichkeit diese Rückkehr zur Ordnung, diese Suche nach Klarheit und die Suche nach Objektivität ja in England, in Italien, in Frankreich stattgefunden, in den Niederlanden, in den USA, wenn man daran denkt, auch in Osteuropa. Das war eine Bewegung, die über Deutschland hinausgegangen ist. Hartlaub hat es gesehen, hat es aber dann auf Deutschland reduziert. Eigentlich ist die neue Sachlichkeit ja doch schon historisch gesehen mit Aufbruch und Umbruch und einer Innovation verbunden. Aber es ist auch die Frage, ob das tatsächlich so war, denn man besann sich ja schon sehr stark auf alte Traditionen. Ne? Also es war keine komplett neue stilistische Erfindung und Formensprache. Und
dann kommt eben diese Feinmalerei dazu, Rückbezug auf die Nazarener im 19. Jahrhundert und auf die mittelalterliche, altmeisterliche, weiß ich nicht, Altdorfer, Dürer etc. Malereien.
Also was war das Neue an der neuen Sachlichkeit, könnte man ja jetzt wirklich mal provokant fragen. Und ich glaube, dass es das Menschenbild war, was man neu formuliert hat.
Dazu gehört ganz stark auch das Bild der neuen Frau. Und das ist ein Aspekt, der jetzt in deiner Ausstellung auch sehr stark gemacht wird, wo auch der Kosmos der neuen Sachlichkeit um einen ganz wesentlichen Aspekt erweitert wird, nämlich den der Künstlerinnen. 1925 waren keine Künstlerinnen in dieser Ausstellung, hat verschiedene Gründe, über die wir im Einzelnen gar nicht sprechen müssen, aber wichtig ist, dass sie heute dann vertreten sind, Leute wie Lotte Laserstein, Jeanne Mammen und Greta Overbeck, von der es zum Beispiel ein Bildnis ihrer Schwester Toni gibt. Die sitzt alleine im Café, die braucht also keinen männlichen Begleiter, um auszugehen. Sie braucht auch keinen männlichen Maler wie Otto Dix, um gemalt zu werden. Sie trägt dann auch noch ein grünes Kleid, sitzt allein im Café, und das ist dann ein Bild der Emanzipation durch diese Details.
Ja, ich denke, also die neue Sachlichkeit ist natürlich auch deswegen so interessant, weil sie, wie du gerade gesagt hast, das Bild der Frau neu definiert und neu überhaupt mal als Motiv ins Bild setzt. Also die neuen Möglichkeiten, die Frauen hatten, mit Wahlrecht und an Akademien zu studieren und neue Berufe zu ergreifen, sich frei zu bewegen im öffentlichen Raum, sich ohne Männer zu behaupten, alleine ihr Leben zu gestalten, Berufe zu ergreifen, die es vorher nicht gab. Wir sehen da eine Laborantin. Es gab viele Angestellte, viele Sekretärinnen, Frauen, die an der Schreibmaschine tätig waren, viele Frauen, die im Modebereich tätig waren. Mode spielte da wirklich eine wichtige Rolle, auch zur Selbstermächtigung und Befreiung der Frau, nicht nur im Sinne von, man hat andere Kleidung getragen, man hat die Haare kurz geschnitten, hat also wirklich ein anderes Outfit an den Tag gelegt, sondern es gab auch viele Frauen, die in diesen Bereichen als Illustratorin, als Fotografin, als Journalistin arbeiten konnten. Das, denke ich, ist auch etwas, was eben vorher in dem Umfang nicht möglich war, weil die historischen Gegebenheiten nicht waren, sondern dass das überhaupt darstellungswürdig auch wurde. Und klar, auch Männer haben die Frauen gemalt. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die Frauen gemalt haben, doch auch nochmal einen anderen Blick auf ihre Zeitgenossinnen hatten tatsächlich. Sieht man sehr schön am Beispiel Aktdarstellung. Ein Akt von Kate Dean Bitt, sie malt ihre Schwester als liegenden Akt im Vergleich etwa mit Christian Schad, wenn er eine nackte Frau zeigt.
Sich selbst mit Modell ist ein berühmtes Bild, oder die Bettina, die jetzt hier in der Ausstellung ist zum Beispiel.
Genau. Aber auch bei Hubuch und Schad spielt der Blick auf die Frau eine gewisse Rolle im Hinblick auf Erotik und Sexualität. Also die Bilder sind einfach sehr stark erotisch und sexuell aufgeladen. Man sieht, die Frau wird da schon auch ein Stück weit als Objekt betrachtet. Es wird der schöne Körper gefeiert und fasziziert und wirklich ganz realistisch, hyperrealistisch dargestellt oder eben sehr verführerisch. Also wenn sich die von Hubuch Dargestellte wirklich mit ihren nackten Brüsten dem Betrachtenden quasi fast wie ein Objekt anbietet. Während Kate Dean Bitt oder auch die Anita Reh einen sehr viel sensibleren Blick auf den weiblichen Körper werfen, also mit sehr viel mehr Empathie und auch mit Blick auf nicht nur Schönheit, sondern auch gezeichnete Körper, die durch Alter oder Krankheit gezeichnet sind. Das wird sehr viel einfühlsamer dargestellt, mit viel, viel mehr Empathie.
Da sieht man sehr stark den Unterschied zwischen dem Male Gaze, dem sexistisch geprägten männlichen Blick, wo alles nach Schema F wie Frau zu gehen scheint, und dann im Gegensatz zum Beispiel auch bei Jeanne Mammen, die ja viele auch lesbische Paare gezeichnet hat, auch für Modezeitschriften gearbeitet hat, wie die Elegante Welt hieß, glaube ich, eine, oder die Dame gezeichnet hat. Und da sehen die Frauen natürlich ganz anders aus. Das sind ganz zärtliche und gleichzeitig leidenschaftliche Bilder. Und das ist ja eigentlich auch eine dieser Revolutionen der 20er Jahre, nämlich diese queeren Lebenswelten, die entstanden sind, die Jeanne Mammen eben gemalt hat, gezeichnet hat, aquarelliert hat, auch mit dem Impetus, das damit zu pushen und voranzutreiben.
Ja, ich denke schon, und das war ja damals auch ganz neu, das muss man schon sagen, das war mutig und es war neu, dass man diesen Lebenswelten auch so dargestellt hat. Jeanne Mammen hat ja auch beispielsweise Bilitis illustriert oder der berühmte Führer durch das lasterhafte Berlin von Kurt Morek, da hat Jeanne Mammen die Illustrationen zugeliefert. Also man muss schon sagen, in einer gewissen Zeitspanne war auch da in diesem Bereich sehr, sehr viel möglich. was Homosexualität angab oder überhaupt das Ausleben von Homosexualität, wobei man ja immer noch sagen muss, dass der Paragraph 175 ja immer gültig war und dass Homosexualität strafbar war, aber die Künstler und Künstlerinnen haben sich da doch in ihren Bildern und Darstellungen, Illustrationen ein Stück weit hinweggesetzt und versucht, da auch Befreiung zu erreichen oder Akzeptanz zu erreichen.
Ja, dieser Führer durch das lasterhafte Berlin, das war natürlich ein Führer zu den queeren und insbesondere schwulen Bars, auch den sogenannten Transvestiten-Cafés, wie man damals sagte, wo dann eben wiederum Otto Dix und Christian Schad saßen, die wahrscheinlich diesen Führer kannten, den Jan Mammen illustriert hat. Ne? Also das spielte eine richtig wichtige Rolle und ist ja eigentlich etwas, was von den Rechten total abgelehnt werden müsste.
Ja, es fällt mir aber noch ein anderes Thema ein, was auch wichtig ist für die Zeit, was auch mit der Rolle der Frau zu tun hat. Und zwar das häufig auftauchende Motiv des Frauenmordes oder des Lustmordes, also die sexualisierte Gewalt an Frauen, dass da viele Männer sexuelle Vorstellungen hatten, auch in Beziehung zu einer Frau, die sehr stark von Gewalt und Obsession und Macht geprägt waren. Und das wird ganz häufig dargestellt. Ein Beispiel haben wir eben von Heinrich Maria Davringhausen, der Träumer. Es sitzt ein verträumter Mann am Tisch und man denkt zunächst, das ist eine ganz harmlose Darstellung. Er träumt in einer quasi Blase von der trauten Zweisamkeit von Mann und Frau unter Palmen und Mondschein. Und auf dem Bett hinter ihm sieht man aber eine erstochene, ermordete Frau liegen. Also das ist, denke ich, auch ganz wichtig als Aspekt, dass es natürlich auch um eine Befreiung der Frau ging und dass das auch ein Stück weit gelang, aber dass auch Frauen damals und wie auch heute noch eben von sexualisierter Gewalt bedroht waren und betroffen waren.
Ja, Femizide.
Heute sagt man Femizid, die Bilder von damals tragen den Titel wie Triebmord oder Lustmord, aber es ist das, was man heute unter Femizid fasst.
Wenn man sich jetzt deine kuratorische Biografie hier in der Kunsthalle in Mannheim anschaut, du bist seit mehr als 30 Jahren an diesem Haus, dann fällt unter anderem auf, dass du dich ja immer wieder sehr stark mit Künstlerinnen beschäftigt hast. Also eine Ausstellung über Hannah Höch zum Beispiel oder eine ganz wichtige Recherche, finde ich, war zum Werk von Hannah Nagel, einer Malerin und Zeichnerin, Grafikerin, die in Heidelberg gelebt hat, dort auch 1975 gestorben ist. Und da steht im Begleittext, in vielen Blättern verleiht sie ihrem eigenen Erscheinungsbild mit dem kurzen Haar einen sehr maskulinen, modernen Charakter. Das Bild der neuen Frau, über das wir jetzt auch gesprochen haben in den 1920er Jahren, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Frauen ihre Individualität nur innerhalb enger Grenzen ausleben konnte. Das Ganze hast du vorgestellt unter dem Titel »Eine Pionierin feministischer Kunst«. Warum konnte Hannah Nagel ihre Individualität als Frau nur in engen Grenzen ausleben?
Ja, sie hatte nicht die Rahmenbedingungen, wie sie Männer hatten, denke ich. Sie hatte nicht die Erfolgschancen. Ja, obwohl sie tatsächlich von Gustav Friedrich Hartlaub 1931 hier ausgestellt wurde. Aber ich denke, die Rahmenbedingungen für Frauen waren einfach ungleich schwieriger. Und das Tragische ist ja, dass dann so Frauen wie Hannah Nagel oder wie Jan Mammen oder Dodo, die auch illustriert hat, oder Lotte Laserstein, dann durch die nationalsozialistische Diktatur ihre Karriere nicht fortsetzen konnten. Also da gab es dann auch einen Bruch durch die politischen Umstände. Und dann sind diese Frauen wirklich auch aus dem Gesichtsfeld verschwunden. Und Hannah Nagel hat dann auch dieses Frühwerk, dieses kritische Frühwerk, was sie gemacht hat, wo sie ganz, ganz hart mit sich und der Gesellschaft umgeht, also auch mit ihrer Beziehung zu ihrem Mann, aber auch schonungslos über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht, über die harten Randbedingungen auch in ihrer Doppelrolle als Künstlerin und Ehefrau und dann später auch Mutter. Diese Bilder hat sie dann versteckt. Die sind einfach jahrzehntelang verschwunden gewesen, weil sie dachte, sie kann diese Bilder auch nicht in einer veränderten politischen Umwelt zeigen. Und dass das dann wirklich so lange dazu führt, dass das vergessen ist und erst quasi in unseren Jahren überhaupt so breit ausgestellt werden kann. Das ist ja auch ein Phänomen, was nicht nur Hannah Nagel trifft.
Gilt aber auch fast allgemein, ist so ein Satz aus einem der Werke des Kollektivs Gorilla Girls. Wenn du eine Künstlerin bist, hast du gute Chancen, dass deine Karriere mit 70 beginnt.
Das trifft für viele zu, tatsächlich, ja.
Eine andere große Ausstellung zu einer Künstlerin, die du gemacht hast, auch ein extremer Publikumskracher hier in der Kunsthalle in Mannheim, war zu Resu Po. Das ist wirklich eine echte Tausendsasser mit einem sehr komplexen, vielfältigen Werk. Als Schriftstellerin, auch als Hörfunkautorin übrigens, kann man im Radio mal sagen, als Essayistin, Modedesignerin und Modejournalistin, vor allem auch als Fotografin, als Filmemacherin und auch als Zeichnerin. War das so eine für dich sehr wichtige Ausstellung?
Ja, das war mit Sicherheit neben Hannah Nagel und jetzt der Neuen Sachlichkeit eine meiner wichtigsten Ausstellungen, weil da auch sehr viel Neuentdeckung und Recherche gelingen konnte. Also Raisu Poe ist sehr, sehr spät als Fotografin überhaupt wahrgenommen worden, weil ihr Frühwerk auch verloren gegangen ist und sie das dann auch später völlig negiert hat. Sie hat dann wirklich in einer bemerkenswerten Wandlungsfähigkeit dieses fotografische Werk hinter sich gelassen, nachdem sie sich auch von ihrem Mann Philippe Soupault, dem Surrealisten, getrennt hat. Aber dass sie auch Modeschöpferin war, war lange überhaupt nicht bekannt. Es waren nur wenige, also überhaupt keine Originalzeichnungen mehr vorhanden, sondern nur aus Zeitschriften einzelne Illustrationen bekannt. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe die ganzen Zeitschriften Sport im Bild beispielsweise mal jahrgangsweise durchforstet und habe dann wirklich ganz, ganz viel finden können von ihr. Und sie hat aber unter falschem Namen publiziert, nämlich als Ree Green. Tatsächlich ihre eigene Herkunft dann auch verleugnend letztendlich. Und auch das hat sie dann hinter sich gelassen. Und insofern eine interessante Frau auch, weil sie damals schon in den 20er, 30er Jahren eben in Paris lebend auf Funktionalität und praktische Kleidung gesetzt hat. Also eigentlich im Grunde genommen etwas, was man heute auch als sachlich bezeichnen könnte.
Ganz toll, das Transformationskleid von ihr, ne? Also ein Kleid, das man mit wenigen Accessoires ein bisschen bestücken kann und dann wird aus dem Morgen ein Abendkleid.
Ja, absolut innovativ und eigentlich heute noch genauso einsatzfähig oder gefragt oder modern und wir haben das damals nachschneidern lassen. Das war wirklich eine Entdeckung, die man da machen konnte und eine interessante Frau, die es aber auch schwer hatte, aber die, muss man auch sagen, wandlungsfähig war und sich immer wieder neu angepasst hat, neue Dinge experimentell erprobt hat, aber gerade deswegen dann, glaube ich, auch in Vergessenheit geraten ist, weil sie nicht so einen geradlinigen Lebensweg hatte. War echt eine neue Entdeckung.
Ja, unter anderem durch deine Arbeit über Raisu Poe und so wie du jetzt gerade gesprochen hast, lernt man dich auch sehr gut als Kuratorin kennen. Du giltst nicht nur als exzellente Rechercheurin, du bist es offenbar auch, so wie du darüber sprichst. Wie bist du eigentlich vor über 30 Jahren zur Kunsthalle gekommen?
Ach, das waren damals noch ganz andere Zeiten. Tatsächlich direkt von der Uni, von meinem Professor, Professor Riedl in Heidelberg, an Herrn Professor Fadi an der Kunsthalle Mannheim empfohlen. Wir hatten ein kurzes Gespräch, dann war ich sozusagen als Volontärin angestellt. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen, dass das so unkompliziert ging. Und das war eben tatsächlich direkt von der Uni hierher und dann bin ich hier geblieben tatsächlich und hatte auch alle Möglichkeiten, die man sich nur wünschen kann, viel auch in den Anfangsjahren mit Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, also zeitgenössische Kunst ausgestellt, bevor ich mich dann mehr und mehr so auf die klassische Moderne fokussiert habe.
Die Neue Sachlichkeit zählt auch zur klassischen Moderne. Das ist jetzt deine letzte Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim von der Zeitschrift Weltkunst, übrigens in die Liste der weltweit besten Ausstellungen im Jahr 2024 aufgenommen. Du gehst im Frühjahr 2025 nach mehr als 30 Jahren in dieser Institution jetzt in den Ruhestand. Ich frage natürlich nicht, und dann wirst du dann aquarellieren, wirst du Rosen züchten? Ich wüsste nur gern, was wird dir fehlen, Inge?
Ich glaube, tatsächlich ist es die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, der Austausch, der doch ein sehr schöner war. Und diese Abwechslung, dass man tatsächlich immer auch am Puls der Zeit war, was sich hier in all den Jahren so geändert hat in der Kunstszene, in der Welt, das hat man so hautnah miterlebt, bis hin jetzt auch zu den Fragen, die einem politisch auch als Museum umtreiben, gesellschaftspolitisch, das so hautnah mitzuerleben und auch prägen und gestalten zu können, das wird mir schon fehlen.
Dr. Inge Herold, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim, Leiterin der Sammlung und aktuell Kuratorin der großen und großartigen Jubiläumsschau 100 Jahre Neue Sachlichkeit, die ist noch bis Anfang März 2025 zu sehen. Vielen Dank, Inge, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Mein Name ist Dietrich Brandts.